Was um Gottes Willen oder wer auch immer da am Werke war, ist da neulich los gewesen. Es stirbt das Oberhaupt einer Glaubensgemeinschaft. Und alle Welt steht Kopf oder tut jedenfalls so. 200 Regierungschefs sind in Rom angereist zur Beerdigung. Der Spiegel schreibt, das war großes Welttheater. Sein Sterben hatte weltweit den Alltag unterbrochen. Sein Tod räumte die Terminkalender der Mächtigen frei. In der Raserei und Kurzlebigkeit der irdischen Moderne war der Papst imstande, die Zeit anzuhalten. Man merkt, dem Journalisten fließt der Predigertonfall in die Tastatur. Die Johannespassion am Petersplatz hatte alle anderen Nachrichten verdrängt. Im Irak konstituierte sich 2 Jahre nach dem Sturz Saddams endlich eine demokratisch gewählte Staatsspitze. Doch ein solches Wunder, zählte genauso wenig wie ein anderes Wunder zu Füßen des fernen Himalaya, wo die Erzfeinde Indien und Pakistan sich daran machten, ihren neuen Versuch zur Entspannung mit einer Busfahrt über die Waffenstillstandslinie im zerrissenen Kaschmir zu beweisen. All das war vergessen, wie ausgelöscht aus der Öffentlichkeit. Politik interessierte niemanden mehr, auch die Politiker nicht. 4 Millionen Menschen, schätzungsweise, hatten sich auf den Weg nach Rom gemacht. Es war ein metaphysisches Woodstock. Ein Happening, auf dem Rosenkränze gebetet, uralte Litaneien gemurmelt wurden, als wäre es selbstverständlich im Zeitalter von Nanotechnik und Bionik an die gebenedeite Jungfrau zu glauben. Das schreibt er übrigens, wie man im Laufe des Abends noch sehen wird, ohne jede Ironie. Er ist begeistert davon. Die öffentlichen Medien berichteten, da sei die globalisierte moralische Instanz gestorben. Mit 3 Ausrufungszeichen begeistert, zitiert von einem Wissenschaftler namens Gordon Ash. Und keiner nahm Anstoß daran, dass da gesagt wird, da ist einer gestorben, der hat die Leute geistig geführt. Früher hat sowas mal geheißen, ein Mann für die selbstgewählte Unmündigkeit im Geiste ist gestorben. Nein, hier war man begeistert. Auch, dass dort ein spiritueller Führer der Welt am Werke gewesen sei, wurde mit Zustimmung zitiert von einem Herrn Wiesel. Und keiner nahm Anstoß daran, dass als Prädikat dieses Mannes gesagt wurde, Johannes Paul hat so mehr so unbegreifliche Gründe, gute Gründe des Weltgeschehens geboten. Mehr so welche, die man nicht verstehen, sondern nur glauben kann. Gegen so viel Selbstverständlichkeit will ich ein kleines bisschen doch mal mich in Sachen Aufklärung versuchen. Was ist eigentlich der Papst? Was ist das für eine Gestalt, die da so verehrt wurde? Der Papst ist zunächst einmal schlicht und ergreifend das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und damit ist er ein Oberhaupt ungewöhnlichen Typus. Er ist nicht Oberhaupt dadurch, dass er politische Macht über staatsbürgerliche Untertanen hat. Er ist nicht Oberhaupt, weil er wie ein Unternehmer in seinem Eigentum Kommandogewalt über lohnabhängig Beschäftigte hat, weil er ökonomische Macht hat. Der Papst ist ein Oberhaupt, der seinen Führungsanspruch erst einmal ausschließlich darauf stützt, dass es den Glauben einer Gemeinde, die ihm gleichgesinnt ist, gibt. Also der ist Oberhaupt durch eine mit freiem Geist zumindest frei nachvollzogenen Denkungsart. Wie man da mal reingetapst ist in diese Denkungsart, da gibt es so andere Wege, die so frei sind. Aber dann, wenn man erstmal erwachsen ist, ist es wohl so. Dann hat der Papst auch noch eine Außenseite in seinem Amt. Er repräsentiert diese Glaubensgemeinschaft. Er repräsentiert sie als Institution, als Kirche. Im Rahmen von Gemeinschaften, die etwas handfester gestrickt sind, nämlich im Rahmen von Nationen, im Rahmen von Staaten. Das sind zuerst mal die elementaren Bestimmungen dessen, was der Papst ist. Das bedeutet aber, dass jeder Respekt, der diesem Mann entgegengebracht wird, irgendetwas an Glaube schätzt und irgendetwas an Kirche schätzt. Es ist ein Schwindel, wenn da gesagt wurde, das war so ein Mensch, der einfach mitgerissen hat. Es ist umgekehrt. Nur wenn man an der Denkungsart und an der Institution dieser Denkungsart Kirche etwas schätzt, greift man dann auch noch zu dem schon ein bisschen frivolen Argument, das hätte dieser Mensch auch noch toll dargestellt. Obwohl das seinen Platz hatte. Keine Zeitung, die die Darstellungskünste dieses Papstes für seine Gesinnung nicht ins rechte Licht gesetzt hätte. So was ist es. So hat er das dargestellt. Dass diese Glaubensgemeinschaft der Christenmenschen, der katholischen Christenmenschen, ein solches Oberhaupt hat, so einen geistlichen Führer, und dass sie dieses Oberhaupt als Autorität verehrt, das gehört zu dem Glauben dieser Gemeinde dazu und wirft schon ein erstes Licht auf diese Sorte Denkungsart. Das ist eine Denkungsart, die will geistig geführt sein. Die will unfrei denken, von einer Autorität gesagt bekommen, wie sie zu denken hat, wie sie zu leben hat. Das haben Aufklärer, da habe ich schon mal drauf angespielt, früher mal selbstgewählte Unmündigkeit genannt. Schauen wir uns also mal an, was dieser Papst eigentlich macht und was er erstmal seiner Gemeinde, dann aber offenbar einer größeren Gemeinde zu bieten hat. Natürlich macht der Papst das, was katholische Priester immer machen, das macht er ganz viel, also Messe lesen, beten, Weihrauch verteilen und so ein Zeug. Aber da will ich nicht so drauf abheben, sondern mehr an diesem Oberhaupt entlang denken. Der Papst, das ist seine Haupttätigkeit, deutet die Schriften der Bibel, also so ein Schriftgut aus dem Palästina vor über 2000 Jahren, aus, und zwar zu Lebensregeln für hier und heute. Das müssen komische Sätze sein, die da drin stehen in den Büchern, wenn sie sich zu Lebensregeln verwursten lassen, die immer passen. Also die zu dieser Hirtengesellschaft unter römischer Kolonialmacht vor über 2000 Jahren gepasst haben, die eine richtige Denkungsart für Feudalgesellschaften waren, die im Kapitalismus immer noch einem Bescheid geben, wo es lang geht, im Faschismus auch und so weiter. Naja, was sind das für Sätze, die dabei herauskommen? Der Logik nach eben aller Weltsweisheiten. Der Papst zum Beispiel war ein großer Verkünder des Dogmas: Fürchtet euch nicht. Matthäus 10, 26 bis 31 kommt da fünfmal vor. Ja, das ist so eine Lebensregel, die kann man immer anwenden. Wenn man zum Zahnarzt muss, Kopf hoch. Wenn man in den Krieg muss, fürchtet euch nicht. Diesem Papst wurde nachgesagt, mit diesem Satz hätte er den Kommunismus gestürzt. Es handelt sich um den Inhalt nach aller Weltsweisheiten, aus denen für sich heraus gar nichts abzuleiten geht, gar kein Handeln abzuleiten geht, wo der Trick eben darin besteht, die als, da geht es jetzt lang, auf irgendeine Situation anzuwenden, wo dieser Papst sie gerade angewandt sehen will. Der Papst behauptet zweitens, das gehört zu seiner Tätigkeit, diese Lebensregeln als verbindlich, als allgemeingültig, als, die gelten einfach, denen muss man folgen. Mit einem eigentümlichen Argument. Das Argument heißt, das hat er herausgefunden aus Schriften, die heilig sind, und bei sowas ist er unfehlbar. Es ist eine Argumentation, die den Glauben kennzeichnet. Der Glaube begründet sich mit Glaube. Man muss eben an diese Unfehlbarkeit des Papstes glauben. Dann glaubt man ihm auch, was der sagt, was man glauben soll. Und mit solchen, auf diesem Weg zu allgemeingültigen Wahrheiten und Lebensregeln erklärten Sprüchen, hat dann der Papst die Aufgabe, alle Welt zu mahnen und zu missionieren. Das ist seine dritte Hauptaufgabe. Das hat dieser Papst auch wirklich reichlich gemacht. Immer auf der Achse der Mann. Erst den Boden geküsst in jedem Land und dann alle gemahnt und missioniert. Und zwar alle gleichermaßen. Ob die Leute arm sind oder ob sie reiche sind, ob sie die Untertanen eines Staates sind oder seine politischen Regenten, allen ist er gekommen und hat ihnen gesagt, fürchtet euch nicht oder haltet euch an die von mir aus der Bibel herausgelesene Kultur des Lebens. Was hat das zu bedeuten gehabt? Naja, für die einen hieß es, haltet euch an die Kultur des Lebens, lasst das mit den Kondomen. Und bei den anderen, bei George Bush, hat er mit demselben Spruch auch mal, du, das mit dem Krieg ist nicht schön gesagt. Das verstößt gegen die Kultur des Lebens. Diese Sorte, alle gleichermaßen mit solchen Sinnsprüchen zu mahnen und zu missionieren, das ist eigentlich die Hauptbotschaft, die er damit verteilt. Es ist nämlich die Behauptung, eigentlich gäbe es keine Unterschiede zwischen den Menschen, die wären unwichtig. Seine Predigten, seine Mahnerei, seine Missioniererei stellt die Fiktion geistig her, es gäbe keine Gegensätze und keine Machtunterschiede zwischen den Menschen, alle seien gleiche Diener des Herrn und seiner Gebote. Dieser Botschaft der fiktiven, gleichberechtigten Dienerschaft an den Geboten des höchsten Herrn. Mit dieser Botschaft hat sich dieser Papst sogar den Ruf eingefangen, mit dieser Phrase hat er sich den Ruf eingefangen, er sei so etwas wie der letzte Kapitalismuskritiker in dieser Welt. Mittlerweile muss man sagen, er ist der vorletzte Kapitalismuskritiker. Das letzte in Sachen Kapitalismuskritik kommt jetzt von Müntefering. Er hat auch eine Sorte Kapitalismuskritik gemacht und die war in der Logik dieser Botschaft. Er hat zum Beispiel eine Enzyklika, das sind diese Lehrschriften oder so Schulungspapiere der katholischen Kirche geschrieben, die hieß Laborem Exercens. Das heißt so viel der, wo die Arbeit macht. Und da hat er da drin eine Lanze gebrochen für die Arbeit machen. Er hat gemeint, das sei was sehr Persönliches, die Arbeit zu machen. Und es wäre nicht im Sinne des Herrn, wenn man die Arbeit macht, verachtet. Die soll man achten. Das hat ihm den Ruf eingetragen, er sei ein Kapitalismuskritiker, dass der Mann die nützlichen Knechte der Kapitalvermehrung mit so einem ideellen Lohn abspeist, dass man vor denen aber doch immerhin den Hut ziehen soll, wenn sie sich schon so krumm schuften. Da dürfen die dann drauf stolz sein. Mehr sollen sie dann aber auch nicht mehr verlangen. Und das kriegen sie sogar. Warum soll denn ein Unternehmer, der den ganzen Ertrag der Arbeit einstreicht, nicht zwischendurch mal sagen, er hätte tolle Mitarbeiter? Er hat auch noch eine zweite Enzyklika zur Kapitalismuskritik verzapft, die heißt Centesimus Annus, das ist das 100. Jahr. Das spielt darauf an, dass die Kirche schon seit 100 Jahren, also zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Enzyklika, gemahnt hat, dass der Kapitalismus Gottes Geschöpfe achten soll. Immerhin hat der Kapitalismus das offenbar 100 Jahre gut vertragen, dass er so gemahnt wird. Und in dieser Enzyklika hat er vor etwas gewarnt, was es wirklich nicht gibt. Nämlich vor dem Kapitalismus pur. Da hat er gemeint, mal aufschreiben zu müssen, die Wirtschaft, insbesondere die Marktwirtschaft, kann sich nicht in einem institutionellen, rechtlichen und politischen Leerraum abspielen. Also mit 2E, Leerraum. Im Gegenteil, sie setzt die Sicherung der individuellen Freiheit und des Eigentums sowie eine stabile Währung und leistungsfähige öffentliche Dienste voraus. Hauptaufgabe des Staates ist es darum, diese Sicherheit zu garantieren. Das nennt sich Kapitalismuskritik, dass der Mann gesagt hat, der Kapitalismus geht nicht ohne einen Staat, der das Eigentum sichert in seiner Macht. Übrigens, diese Kapitalismuskritik ist ganz nah dran an dem, was der Müntefering jetzt verkündet. Also, das ist eine interessante Botschaft, dass er sagt, gegen einen Kapitalismus pur, den es gar nicht gibt, ist der Papst für einen Staat und verlangt, dass das weltweit begrüßt wird, als so sieht Gott das auch, der diesen Kapitalismus sichert. So zum Gewinn hat er auch was gesagt. Dem Gewinn kommt die berechtigte Funktion als Indikator für den guten Zustand und Betrieb des Unternehmens zu. Kapitalismuskritik halt. Also das ist das, was der Papst tut. Aus der Schrift, die er für heilig erklärt, deutet er Lebensweisheiten als Lebensregel für hier und heute aus erklärt sie mit dem Dogma der Unfehlbarkeit für unbedingt zu befolgen, weil gültig, und belämmert, mahnend und missionierend damit reich und arm, mächtig und ohnmächtig und stellt damit die Fiktion der einigen Menschheit dar. Und Christenmenschen sind offenbar Leute, die so eine Sorte Auffassung von sich und der Welt schätzen, die so ein Oberhaupt schätzen und eine solche Lehre dieses Oberhaupts schätzen. Christenmenschen sind Leute, die schätzen die Vorstellung von sich als ganz grundlos, aber dafür umso gründlicher ohnmächtige Objekte der im letzten undurchschaubaren Fügung einer höchsten Allmacht. Das ist die Grundkonstruktion des christlichen Glaubens, diese Reflexionsbestimmung. Der allmächtige Herr und der im Spiegel davon total ohnmächtige Spross. Christenmenschen sind Leute, die schätzen weiterhin die Vorstellung, dass sie Lebensregeln brauchen. Sie schätzen also die Vorstellung von sich, dass ihr bisschen eigener, freier Geist und freier Wille an den Zügel genommen werden muss. Sie schätzen von sich die Vorstellung, dass dieser freie Geist und freie Wille, wenn man ihn lässt, ohne solche Regeln lässt, ganz prinzipiell immer nur zu Ungemach führt, zu Zwietracht, zu Schaden, halt zu Sünden. Sie schätzen des Weiteren die Vorstellung, dass das überhaupt die einzig anerkennenswerte Leistung von Subjekten ist, dass sie sich solchen Lebensregeln unterordnen, dass sie sich ein Leben lang bemühen, sie zu befolgen. Dass dieser Dienst an Erlassen höchsten Kalibers wahres Menschentum ist. Und schließlich schätzen sie eben diese Vorstellung, die der Papst wirklich weltweit inszeniert hat. Dass in dieser Gestalt der Knechtsnatur des Menschen alle Menschen dieser Welt gleich sind. Dass die Unterschiede zwischen den Menschen, wie es sie gesellschaftlich, ökonomisch, machtmäßig gibt, uninteressant sind. Dass das egal ist, wer auf welchem Platz steht. Dass es nur einen interessanten Unterschied in der Welt gibt, nämlich den zwischen denen, die die Gebote befolgen, gottgefällig leben, und denen, die das nicht tun. Den Unterschied zwischen Gottgefälligen und Sündern. Und da merkt man, worin sich diese Denkungsart dann hienieden zusammenfasst. Nämlich in dieser Kombination von totaler Selbsterniedrigung und totaler Selbstgerechtigkeit. Denn mit diesem Gedanken, alle Menschen sind zum Dienst an den Geboten verpflichtet, erhebt sich der Christenmensch zum selbstgerechten Richter über die Menschheit und scheidet die ununterbrochen in Gottgefällige und Sünder. Die Katholiken heutzutage in dieser Amtsperiode von Johannes Paul II. Haben aber auch bezeugt, wie das dann im praktischen Alltag so läuft mit dem Glauben. Wie das moderne Christen da halten. Also ich habe ja nachgelesen, was in der einen oder anderen Enzyklika steht, aber das macht doch kein Katholik. Das macht man erst, wenn man vom Glauben abgefallen ist. Ansonsten lesen Katholiken Enzykliken so viel, wie Wähler Parteiprogramme lesen. Außerdem sind die auch noch auf Lateinisch häufig. Und so Gebote, auf die die Kirche sehr viel Wert legt, weil sie ihre Wirkmächtigkeit zeigen, die so richtig ins saftige Leben greifen. Also so Vorschriften über Sex und Familie. Naja, die werden auch in christlichen Lebensgemeinschaften schon mal beiseite getan, wenn sich das Befolgen dieser Gebote mit dem Befolgen anderer Gebote, nämlich den weltlichen, die so die Konkurrenz im Berufsleben, das Zurechtkommen mit dem knappen Verdienst anbelangt und so weiter, wenn die sich damit beißen. Dann haben christliche Menschen vielleicht ein bisschen Gewissensbisse, aber das muss so sein. Und das Bemerkenswerte ist, bei allen Glaubensbissen, die sie dann in der Praxis schon mal haben, weil sie ja doch Realisten auch des bürgerlichen Lebens sind, bleiben sie aber sturgläubig. Also der moderne Katholik, der wird schon so sein, wie, wenn man dem Harald Schmidt glauben darf, der Norbert Blüm ihn zusammengefasst haben soll. Der soll gesagt haben, Rom kann machen, was es will, wir bleiben katholisch. Und am Papst schätzen diese Leute noch was ganz Besonderes. Nämlich, dass er dieser ihrer Denkungsart in der Welt Respekt verschafft hat. Und in der Welt Respekt verschafft. Dass er damit ihrer Denkungsart, dieser jenseitigen Anleitung, in der wirklichen Welt so etwas wie objektive Gültigkeit verschafft. Dafür verehren die diesen Johannes Paul II., weil er soll das auch sogar besonders gut hingekriegt haben. Und zwar müssen sie für diese Verehrung des Papstes, dass er ihrer Denkungsart Respekt verschafft hat, nicht einmal das katholische Dogma kennen, dass sie den Papst sowieso verehren müssen. Das katholische Dogma sagt nämlich, er ist immerhin der Stellvertreter Gottes auf Erden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jeder Katholik weiß. So schaffen es schon diese gläubigen Thomasse, den christlichen Glauben ein bisschen abstrakter zu schätzen und zu leben, als er in seiner aktuell gültigen Lehrmeinung im Kleingedruckten tatsächlich ausgeführt ist. Das ist mehr so die Abteilung Glaubenskongregation Ratzinger, also dafür ist die Heilige Inquisition, die heißt heute Kongregation zuständig, aber das braucht der Katholik nicht, um im Prinzip dieser Denkungsart von höherer Fügung und Fügung anzuhängen und die zu schätzen und ihren Repräsentanten zu verehren. Mit diesem Hinweis darauf, dass der moderne Glaube ein bisschen abstrakter ist als seine tatsächliche Lehrmeinung, habe ich einen kleinen Übergang mir auch gebastelt zu dem, was ja so zu studieren war, dass es wirklich nicht bloß Katholiken waren, die diesen Massenauflauf für den Papst da veranstaltet haben. Es waren ja massenhaft Leute aus anderen Glaubensgemeinschaften aufgeregt dabei. Und vor allen Dingen waren auch ganz viele dabei, die hängen gar keiner Glaubensgemeinschaft an, Gemeinschaften schon, aber mehr ihren Parteien und Staatsapparaten. Es waren auch ganz viele von denen dabei, die sagen, sie seien nur einer Sache verpflichtet, nämlich der Objektivität. Das sind die Journalisten. Die haben sich auf den Füßen da gestanden. Diese Leute verehren am Papst gleich. Eine abstraktere Version dieser Denkungsart höherer Fügung und Führung. Die haben das manchmal auch richtig so ausgesprochen. Die haben gesagt, es ist gut, dass es eine solche spirituelle Denke gibt, die der Papst repräsentiert und verkündet hat. Und das schätzen wir an ihm, das verehren wir an ihm. Es ist bloß so, das sind dann sicherlich keine Katholiken, aber an dieser Sorte Denke, an dieser Sorte, es gibt etwas über uns, was uns lenkt und Bescheid stößt. Und das ist gut so. So was brauchen wir Erdenwürmer. An dieser Sorte Denke müssen all die irgendwie Gefallen finden, die da diesen Papstrummel veranstaltet und mitgetragen haben. Oder zumindest müssen sie welche sein, die an der Verbreitung einer solchen Denkungsart sehr interessiert sind. Was ist es? Meine Behauptung ist, was Katholiken und diese vielen Nicht-Katholiken eint, ist ihre geistige Zuneigung zu Moral. Zum moralischen Denken über sich, über die Weltenläufe, über das, wo es lang geht, über das, warum es alles so ist, wie es ist. Das schätzen die gleichermaßen.